Herzlich willkommen in meinem Würdeweib-Podcast. Mein Name ist Marietta Ullmann und in meiner Arbeit dreht sich alles rund um die Kraft der femininen Würde. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass feminine Würde das Potenzial hat, unsere Welt aus den patriarchalen Angeln zu heben. Und daran glaube ich sowas von. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ist so ein bisschen tricky. Ich möchte vorweg sagen, dass es ein Thema ist, was sehr viel Feingefühl in der Formulierung braucht. Und ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht pauschal anzuwenden ist. Dass es nicht pauschal hier um richtig oder falsch geht. Das Thema, wofür ich heute sensibilisieren möchte, ist, wann nutzen wir das Wissen um Trauma manipulativ? Wann missbrauchen wir das Wissen um Trauma? Mir ist es ein Anliegen, vorweg ganz klar zu sagen, ich möchte hier in keiner Weise die Wucht und die Intensität und das Leid Betroffener von Traumafolgen herunterschrauben. Ich habe selber starke Traumafolgen jahrelang in mir getragen. Ich arbeite seit fast 2 Jahrzehnten mit teilweise stark traumatisierten Menschen. Ich bin mir dessen total bewusst, wie stark Trauma wirken kann, wie Betroffene leiden. Hier geht es mir absolut nicht darum, das Leid klein zu reden. Mir geht es hier um etwas ganz anderes und das ist auch für Betroffene starker Traumafolgen wichtig, dass wir das thematisieren. Denn es ist wunderschön, dass wir in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, in den letzten 5, 6 Jahren hat das Wissen um Trauma immer mehr Kreise gezogen. Ja, immer mehr Menschen klären sich auf, immer mehr Menschen wissen um solche Begriffe wie Bindungstrauma und People-Pleasing und Narzissmus, emotionale Vernachlässigung. Das ist alles so wunderbar, dass das Wissen um Trauma immer populärer wird. Und wie immer, wenn bestimmte Aspekte populärer werden und daraus ein Trend wird, entstehen auch Tendenzen zum Missbrauch. Das haben wir ja auch wie in einer Folge zum Missbrauch in der psychospirituellen Szene, habe ich das ja auch schon benannt. Auch dort im Kern ist es wunderbar, wenn Menschen zu Spiritualität finden. Aber auch wenn es zum Trend wird, schleichen sich manchmal unbemerkt toxische Muster ein. Und ich möchte diese Podcast-Folge hier ausschließlich dafür aufnehmen, um dafür zu sensibilisieren, um ein bisschen zu differenzieren, wann nutzen wir Traumawissen für Würde, für Resilienz, für Heilung und wann missbrauchen wir Traumawissen, um uns in toxischen Umständen zu halten, beziehungsweise um Gewalt, um Respektlosigkeit, um Grenzverletzung zu rechtfertigen. Das Thema ist sehr komplex und ich könnte darüber bestimmt 3, 4 Stunden reden, denn mir begegnet es auch in der 1-zu-1-Begleitung mit Klientinnen immer wieder, dass mir Betroffene Situationen schildern, wo ich merke, okay, hier haben wir wieder so einen Fall. Ich möchte mich heute auf 3 Grundaspekte beschränken, wohl wissend, dass man über dieses Thema sehr viel reden kann. Ganz allgemein ist meine Intention, dass ich dazu sensibilisiere und dich auffordere, ein wenig in dir auch beim Lauschen zu forschen, weiß ich, was Marietta da sagt. Vielleicht hast du so eine Ahnung, worum es geht. Vielleicht ist dir das auch schon mal begegnet, dass du so in Kreise kommst, wo man das Gefühl hat, ich muss hier total aufpassen. So, wenn Traumasensibilität dazu führt, dass wir alle verkrampft sind aus Angst, jemanden zu triggern. Da möchte ich auch an der Stelle sagen, dass ich auch das Wort "ich bin getriggert" oder diese Phrase "ich bin getriggert" mittlerweile missbräuchlich verwendet wird. Wenn wir mal zurückkehren dazu, was ein Trigger eigentlich ist, dann können wir hier schon mal so einen ersten Aspekt, den ich heute rund um das Thema Missbrauch von Traumawissen benennen möchte, können wir uns hier schon mal einen ersten Aspekt anschauen. Ein Trigger ist, wenn man es ganz herunterbricht, ein Auslösereiz. Ein Trigger ist ein Reiz, den von außen oder auch im Inneren in mir ein Fragment in mir berührt, in dem noch unverarbeitete Traumawucht, Überlebensenergie gespeichert ist. Ganz verallgemeinert ausgedrückt kann bestimmt jeder damit was anfangen. Wenn ein Mensch einen Autounfall hatte, dann könnte zum Beispiel der Geruch von Benzin ein Trigger sein, der unverarbeitete Aspekte dieses Autounfalls auch noch nach 5, 6 Jahren hervorholt. Das heißt, es aktiviert was, derjenige weiß gar nicht, oh, was ist mit mir. Und dann könnte es sein, dass dieser Benzingeruch der Auslöser, der Trigger war für das, was im Innern in diesem Menschen geschieht. Ein Trigger muss aber nicht nur Benzingeruch sein, sondern das kann auch zum Beispiel, also es ist sehr oft, sind Triggergerüche, der Duft einer Rose sein. Wenn ich zum Beispiel in einem narzisstischen Elternhaus groß geworden bin und sehr viel emotionale Gewalt, und narzisstische Gewalt ist ja sehr oft sehr leise, sehr subtil, und es standen immer in dem Zimmer, in dem ich zum Beispiel diese emotionale Gewalt, dieses mit Schweigen gestraft werden erfahren habe, standen Strauß Rosen. Dann kann es sein, dass ich auch noch mit 30 Jahren, wenn ich in einen Frauenkreis komme und eine Frau hat Rosen mitgebracht, dass dieser Duft der Rose in mir etwas auslöst. Und da komme ich jetzt zu einem wichtigen Punkt. Ist es jetzt Aufgabe der anderen Frauen, keine Rosen mehr mitzubringen? Aus Rücksicht darauf, dass das in mir was auslöst. Ist es jetzt unsere Aufgabe, dass wir die Trigger, die potenziellen, vermeiden? Und genau dafür möchte ich mit dieser Podcast-Folge sensibilisieren. Ich habe viele Frauen sprechen gehört, die sich gar nicht mehr trauen, in Singkreise, Frauenkreise und so, sag ich mal, auch Kreise zu gehen, in denen ja eigentlich ein gewisses Bewusstsein für Traumafolgen und für unser Nervensystem drinsteckt. Viele Frauen beschreiben, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie sich verhalten sollen, weil wenn sie das eine sagen, könnte es diejenige Frau triggern. Wenn sie das sagen, könnte es die Frau stören. Dann wird das Ganze verkrampft. Dann wird es unauthentisch. Dann wird unser Miteinander geprägt von übermäßiger Vorsicht. Traumasensibilität heißt aber nicht, wir sind übermäßig vorsichtig und höchst wachsam und alarmiert. Traumasensibilität heißt, so jedenfalls so wie ich es verstehe, wir haben ein Bewusstsein dafür, was Trauma im Inneren, im Menschen macht. Wir haben ein Bewusstsein darüber, dass unser Nervensystem mit bestimmten Prägungen und auch mit bestimmten Traumafolgen anders auf bestimmte Reize reagiert als zum Beispiel das Nervensystem meiner Freundin. Es heißt, dass wir natürlich auch in bestimmten Settings, wie zum Beispiel in der Therapie, kann ich mich ganz anders auf meine Klientin einstellen mit dem Wissen um Trauma. Aber gleichzeitig sehe ich, dass ein zunehmender Trend entsteht, dass Traumawissen missbraucht wird, um auch Respektlosigkeit und Grenzverletzungen zu rechtfertigen. Beispielsweise, dass Frauen sich gar nicht mehr trauen, Rosen mitzubringen, sich zu freuen, zu sagen, dass es ihnen gut geht, weil das könnte ja die Frau neben ihr, der es gerade nicht gut geht, ja, triggern. Es ist kein Trigger, aber so wird es oft formuliert. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, wird mir ganz oft genannt. Eine Freundin ist überfordert, dass sie ganz lange Sprachnachrichten von einer Freundin bekommt. Ja? Da werden ganz lange Nachrichten gesprochen und sie merkt, oh, ich möchte mich eigentlich abgrenzen, ich kann das gar nicht mehr anhören. Sie traut sich aber nicht zu sagen, du, ich kann gerade nicht, weil sie weiß, oh, meine Freundin hat ja Bindungstrauma erfahren. Sie kann nicht mit Zurückweisung umgehen, deswegen setze ich jetzt keine Grenze, weil ich möchte ja ihr nicht schaden. Und hier, das ist jetzt hier so ein Beispiel, ja, es gibt hunderte Beispiele, du kannst das auf andere Fälle auch anwenden, hier schleichen sich oft Verdrehungen ein. Hier werden Verantwortungen verschoben. Wenn eine Frau Traumafolgen in sich erkennt, heißt das nicht, dass ihre Freundin diese Traumafolgen kompensieren muss. Es ist sogar sehr gesund, wenn ich Freundinnen habe, die bei ihren Grenzen und in ihrer Resilienz bleiben. Wenn wir beim Beispiel Bindungstrauma bleiben, sehr viele Frauen, die Bindungstrauma erfahren haben und in das Überlebensmuster von Response sehr lange Zeit gekippt sind, haben so gut wie gar keine Pubertät erfahren. Ja, das sind viele Frauen, die waren immer sehr, sehr verantwortungsbewusst, haben auch Parentifizierung erfahren, das heißt, sind sehr früh über ihren Entwicklungsstand hinaus zu scheinbar Erwachsenen geworden. Und in dem Erkennen, wow, ich habe Bindungstrauma erfahren, steckt oft bei Frauen der natürliche Impuls, oh, Ich will mich nicht mehr jedem anpassen. Ich möchte jetzt nicht mehr lieb und nett sein und ich hole jetzt meine Pubertät nach und ich mache jetzt einfach mal die Dinge, die ich mir dann nicht getraut habe. Das ist wunderbar. Das heißt aber nicht, dass du als Freundin dieser Frau jetzt alles mit dir machen lassen musst, denn auch zu der Erfahrung einer Pubertät gehört, es gibt Grenzen anderer Menschen. Das heißt, wir helfen einander eher ins Gesunde, ins Würdevolle, wenn wir auch, gerade wenn wir uns mit dem Bewusstsein über unsere eigenen Bindungstraumafolgen beschäftigen, wenn wir gerade da auch klar bleiben und präsent. Das Traumawissen sollte uns immer dazu dienen, den Kontakt zu uns selbst wiederherzustellen, Würde zu stärken, das Resiliente in uns wieder freizulegen. Traumawissen ist nicht dafür gedacht, dass wir uns konsequent über unsere Wunden identifizieren. Wenn nämlich Trauma zur Identität wird, wenn meine Identität ist, ich bin die, die Bindungstrauma erfahren hat und deswegen XYZ, dann wird das Traumawissen plötzlich zu einem Gefängnis. Dann ist es plötzlich gar nicht mehr möglich, Resilienz in mir drinnen führen zu lassen. Denn die Identität ist ja Trauma. Das ist hier ein ganz sensibler Punkt. Und ich möchte auch nicht sagen, dass, wenn eine Frau zum Beispiel kurz nach einer hochtraumatischen Geburt steht, dann ist es total logisch, dass sie sich zurückzieht. Dann ist ein Moment von, ich muss mich in Watte packen, ich brauche erst mal eine Schutzzeit. Ganz klar. Das ist immer, wenn wir haben immer wieder Phasen, wo es wichtig ist, uns auch zu schützen von äußeren Reizen. Ich möchte hier also nicht sagen, dass es pauschal wichtig ist, uns immer zu konfrontieren, auch mit dem Duft von Rosen, wenn der Rosenduft ein Trigger für uns ist. Es ist okay, wenn ich 3 Monate auf den Duft von Rosen verzichte, weil mir bewusst wird, das ist ein Trigger für mich. Und bin ich in der Lage, anderen Menschen zu gestatten, dass sie den Duft von Rosen aber mögen? Wann wird mein, ich ziehe mich zurück und schütze mich, zu einer Fessel für die Menschen in meinem Umfeld? Und das ist ein ganz schmaler Grat, denn natürlich nehmen wir auch mal Rücksicht. Ja? Hat meine Freundin gerade sich aus einer narzisstischen Beziehung befreit, zum Beispiel den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen, ist sie gerade in einem Erkennen. Natürlich geht es eine Weile lang nur um dieses Thema und natürlich ist da viel in ihr. Aber wir haben, glaube ich, alle, und ich möchte dich dafür sensibilisieren, so ein Gespür von dieses über Trauma reden hier, das löst, das verbindet, das klärt, das hilft, wieder in die Resilienz zu finden. Und hier hat es so was Stagnierendes. Hier hat es was, oh, ich fühle mich schuldig, wenn ich ihr zuhöre, dass ich nicht besser für sie da bin, dass es mir gerade gut geht. Hier wird so mit Verantwortung fein subtil agiert. Das Thema ist wirklich hochkomplex und ich könnte jetzt noch ganz tief dort hineingehen, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir dafür wach werden, wann nutzen wir Traumawissen, um uns in toxischen Umständen zu halten und wann nutzen wir Traumawissen, um uns zu stärken, ressourcenorientiert zu denken. Ich möchte aber noch einen zweiten Aspekt hineinholen, der mir, wenn wir dieses Thema aufmachen, wann missbrauchen wir Traumawissen, auch immer wieder begegnet. Und das ist nicht nur, wenn Trauma zur Identität wird, sondern wenn Frauen, ich spreche nur von Frauen, weil ich mit Frauen arbeite. Ja, ich habe wenig Erfahrung in der Arbeit mit Männern. Das gilt sicherlich auch für Männer, aber ich beziehe mich hier mal wirklich auf Frauen. Wenn Frauen über ihre Trauma-Erfahrungen in Konkurrenz treten, habe ich sehr oft gehört, Klientinnen, die zu mir kommen, die eine hochtraumatische Geburtserfahrung haben und noch nie mit jemandem drüber gesprochen haben, weil in den Kreisen, in denen das möglich gewesen wäre, mit anderen Frauen, die auch geboren haben, fühlten sie sich einfach wie nicht, also da ist wie so eine Art Konkurrenz, wer hat die schlimmste Geburt? Ich sage das hier so krass, weil es wirklich oft Kreise gibt, da bekommt das, wir sprechen über unsere zum Beispiel traumatische Geburtserfahrung, da bekommt das Ganze eine Dynamik, dass Frauen sich gegenseitig übertrumpfen. Ja, meine Geburt war noch schlimmer und mein Kaiserschnitt war noch dramatischer und ich wäre fast gestorben. Und ich möchte hier nicht sagen, dass es nicht gut ist, dass wir uns darüber austauschen. Es ist so wichtig, dass wir die Sprache wiederfinden. Die halbe Miete in der Trauma-Integration ist die Sprache wiederfinden, darüber sprechen. Und es kommt auch hier sehr darauf an, wie sprechen wir darüber? Auf welche Weise sprechen wir darüber, um uns gegenseitig in einen Dramastrudel zu ziehen? Oder sprechen wir darüber auf eine Weise, die uns verbindet, in der wir wieder Verbindung mit unserem Körper möglich machen? Und manche Frauen, die krasse Geburtserfahrungen gemacht haben, sprechen sehr leise darüber, sehr wenig, weil die Art, wie die Geburt sie traumatisiert hat, nicht so sichtbar ist. Es war vielleicht kein Notkaiserschnitt und keine Geburt, die jeder Laie als traumatisch bezeichnen würde, sondern da sind viele Dinge geschehen, die hochkomplex, hochtraumatisch wirkten, aber nicht so krass benennbar sind. Und wenn wir uns als Frauen zusammensetzen und diejenige, die meiste Aufmerksamkeit bekommt, die die schlimmste, traumatischste Geburt hatte, dann geht es in eine Richtung, da möchte ich für sensibilisieren, die hilft niemandem. Die hilft nicht der Frau, die diese krasse Geburt erfahren hat, und die hilft nicht den Umstehenden. Das heißt, auch wenn wir uns traumatischen Aspekten unseres Lebens zuwenden und wenn wir uns darüber austauschen, geht es nicht darum, dass wir über die Traumawucht in Konkurrenz treten. Dann wird es nämlich wieder zur Identifikation. Ich, die ich diese schlimme Geburt erfahren habe. Meine Geburt war schlimmer als deine. Es gibt übrigens auch das Gegenteil. Es gibt auch dieses in Konkurrenz treten. Wer hatte die schmerzfreiste, schönste, hypnotischste Geburt? Ist egal, was wir hier nehmen, wenn Frauen in Konkurrenz treten und so eine unterschwellige Aggression auch im Raum steht, naja, deine Geburt war vielleicht schlimm, aber meine war noch schlimmer, dann entsteht auch eine Dynamik, möchte ich für sensibilisieren, die stärkt nicht unsere Resilienz, die aktiviert nicht unsere Selbstheilungskräfte, die zieht uns sogar noch mehr hinab. Also auch hier, wie sprechen wir über zum Beispiel traumatische Geburtserfahrung? Wie sprechen wir über die Erfahrung einer narzisstischen Beziehung? Wie sprechen wir über traumatische Ereignisse, sexuelle Gewalt, emotionale Gewalt, was auch immer für Formen wir erfahren haben? Es geht nicht darum, dass wir uns den Dramastrudel hinabziehen. Es geht darum, dass wir uns in Würde an unsere Selbstheilungskräfte und an den resilienten Teil in uns, den wir alle haben, erinnern. Achtung, es gibt Momente, da bin ich nun mal gerade im Drama. Und es ist total in Ordnung, wenn wir Freundinnen haben und wir können unser Herz ausschütten und einfach mal weinen. Und es ist auch in Ordnung, wenn unsere Freundin uns zuhört und uns auch dennoch daran erinnert, du, ich kenne dich. Du hast eine sehr starke Würde in dir und ich weiß, wir werden Wege finden. Beides brauchen wir. Es ist total in Ordnung, über Trauma zu sprechen und es ist gleichzeitig genauso wichtig, an das Gesunde zu erinnern. Da komme ich zum dritten Aspekt, den ich heute bei diesem Thema Missbrauch von Traumawissen benennen möchte. Das schließt ein bisschen an die ersten beiden an. Wir haben eine sehr große Aufklärung über Narzissmus und wir haben eine sehr große Aufklärung über People-Pleasing. People-Pleasing, also diese soziale Überanpassung, ich mache es allen recht, ich bin für alle da, das ist im Kern von Response ein Überlebensmuster. Was aber gerade entsteht, zumindest beobachte ich es, dass so ganz pauschal, dass ich bin eine People-Pleaserin, so ein bisschen dazu wird, für ich gehöre zu den Guten. So die People-Pleaserinnen, die Frauen, die eher sich unterwerfen, das sind die Guten und die Bösen sind die Narzissten. Was wiederum dazu führt, dass wenn eine Frau für sich selber sorgt, Selbstverantwortung zelebriert, und aus ihrem People-Pleasing hinauswächst, sehr schnell von anderen Frauen angegriffen wird. People-Pleasing, soziale Überanpassung, Fawn Response, Unterwerfung. Darauf stolz zu sein und das sozusagen zum Trend zu machen, ich bin auch eine People-Pleaserin und das zur Identität zu machen. Da drinnen steckt eine große Gefahr, nämlich, dass wir glauben, dass People-Pleaserinnen bessere Menschen sind. Hier möchte ich nochmal sagen, dass People-Pleasing nicht eine Charaktereigenschaft ist, sondern ein Überlebensmuster. Und ein Überlebensmuster dient dem Überleben. Fawn Response ist im Kern der sehr intelligente Versuch unseres Nervensystems, Sicherheit zu erzeugen in einer Umgebung, in der ich mich emotional nicht sicher fühle. Bin ich beispielsweise in einem Elternhaus groß geworden, wo ich bestraft wurde oder wo Disharmonie dazu geführt hat, dass ich beispielsweise ohne Armbrot ins Bett musste oder wo ich darauf trainiert wurde, schon bei dem leisesten angespannten Blick meiner Mutter zu denken, sie ist wieder angespannt, dann verhalte ich mich jetzt mal möglichst angepasst, denn ich habe so eine Angst, dass, und das, was dann danach kommt, ist sehr individuell, dass sie mich mit Schweigen straft, dass ich kein Essen bekomme, dass ich, dass ein Streit zwischen Mama und Papa entsteht, egal was. Das heißt, dieses auf der Hut sein und auf jede kleine Mimik meiner Umstehenden zu achten, mich so zu verhalten, dass ich möglichst absolute Harmonie im Raum, scheinbare Harmonie, beibehalte, indem ich sozusagen meine Umgebung scanne und ganz feinste Signale, Mimik, Gestik, Stimmlage, Körperhaltung meiner Bindungspersonen scanne und mich so verhalte, dass möglichst alles in Ordnung bleibt, ist das ein hochintelligenter Schachzug vom Nervensystem, um Sicherheit zu erzeugen in einer Situation, in der ich nicht anders kann. Als Kind bin ich abhängig von meinen Bindungspersonen. Und zwar, je jünger ich bin, desto existenzieller. Ja, ein Kind, ein Baby kann ohne seine Bindungsperson nicht überleben. Es ist darauf angewiesen, dass Mama und Papa oder meine Bindungsperson mir wohlwollend gegenüberstehen. Sind meine Bindungsperson, Mama und Papa, mir nicht wohlwollend zugewandt, dann ist dieses Überlebensmuster von Response die letzte Instanz. Ich passe mich so an, ich achte übervorsichtig darauf, dass ich ja nicht irgendeine Grenze hier überschreite, damit Harmonie entsteht, damit ich überlebe. Wenn ich das jetzt also im Erwachsenenalter weiterführe als erwachsene Frau, dieses People-Pleasing ist ja eine Autobahn, ein neuronales Netzwerk, also gerade die Anteile in uns, die immer noch als erwachsene Frauen zum People-Pleasing neigen. Innere Anteile sind neuronale Netzwerke. Dieses neuronale Netzwerk kann also immer noch anspringen. Ich richte mich immer nach allen und jeden. Ich muss jedem gefallen. Ich möchte es allen recht machen. Das ist aber im Kern, und das ist mir ganz wichtig, möchte ich es ja nicht allen recht machen, weil ich ihnen helfen will, sondern wenn es aus einem Überlebensmuster, und People-Pleasing kommt aus einem Überlebensmuster, heraus entsteht, ist ja die eigentliche Intention nicht, ich will, dass es den anderen gut geht, sondern ich will, dass es den anderen gut geht, damit es mir gut geht. Damit ich die Disharmonie nicht aushalten muss. Damit die anderen von mir glauben, ich bin eine gute Frau. Es geht also am Ende darum, auch um mein Image der lieben, guten, netten aufrechtzuerhalten. Wenn mein Selbstwertgefühl davon abhängig ist, dass andere mich toll finden und wenn andere mich gerade nicht toll finden, weil ich eine Entscheidung treffe, die ist gerade gar nicht so toll, mein Selbstwert in den Keller geht, dann ist mein Selbstwertgefühl davon abhängig, wie andere mich finden. Und jetzt sage ich was und ich meine das nicht angreifend, dieses mein Selbstwertgefühl ist davon abhängig, wie du mich findest, ist ein Grundmerkmal narzisstischer Strukturen. Achtung, ich sage nicht, dass People-Pleasing Narzissmus ist. Ich sage nur, dass da drin narzisstische Aspekte drin sind. Nämlich, es geht mir in meinem übermäßigen Nettsein, Anpassen, ja nicht wirklich um den anderen, sondern es geht mir darum, dass ich Disharmonie nicht aushalte, dass ich Sicherheit kreiere dadurch, dass ich eine liebe, nette, gute, hilfsbereite, angepasste Frau bin. Wenn wir jetzt den Trend machen, dass People-Pleasing was Tolles ist, dass wir sozusagen die Guten sind, weil wir sind ja die, die uns unterwerfen, wir sind nicht die, die die Narzissten sind. Jetzt mal ganz platt, und es hat schon oft einen Touch, wie gerade aufgeklärt wird, in die Richtung Narzissten sind die Blöden, People-Pleaserinnen sind die Guten. Dann möchte ich sagen, dass das so einfach leider nicht ist, denn im People-Pleasing stecken auch narzisstische Aspekte. Achtung, nochmal, das heißt nicht, dass wenn du zum People-Pleasing neigst, du Fawn Response, du Parentifizierung erfahren hast, Bindungstrauma, dass du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hast. Überhaupt nicht. Das wäre fachlich völlig inkorrekt. Ich möchte nur, und das ist mir so ein wichtiges Anliegen, dazu aufrufen, dass wir People-Pleasing nicht weiter als das Image einer guten Frau beibehalten. Das heißt nicht, dass ich schlecht bin, wenn ich mich übermäßig anpasse. Das ist weder gut noch schlecht, es ist ein Überlebensmuster. Und ein Überlebensmuster ist unglaublich weise. Ja, dass unser Nervensystem so etwas kann, das können nur Säugetiere, nur wir Bindungswesen, können die Überlebensstrategie Fawn Response überhaupt anwenden. Das ist so fein klug, so weise. Wenn wir jetzt als erwachsene Frauen merken, hey, das ist wichtig für mich, diesen Aspekt zu beleuchten. Ich neige auch zu chronischer Überanpassung. Neige auch dazu, vielleicht habe ich Parentifizierung erfahren, dass ich es immer allen recht machen möchte. Dann sollte ich aber nicht diese Erkenntnis als Endstadium nehmen, als Korsett, als Gefängnis. Ja, ich kann halt nichts ändern. Ich bin halt so, ich muss es immer allen recht machen, kann man nichts machen. Oh doch. Traumawissen ist nicht dafür gedacht, dass wir auf der Stelle stehen bleiben in der Erkenntnis, ich habe Traumafolgen in mir, sondern dass wir in dem Erkennen, ist eine Autobahn in meinem Gehirn, ist ein neuronales Netzwerk. Wie kreiere ich denn jetzt Trampelpfade in ein gesundes Netzwerk? Wie lege ich denn jetzt neue Netzwerke an? Wie kann denn ein Leben, eine Freundschaft, eine Beziehung, eine Bindung, mein Leben würdestark aussehen? Und das ist ein Prozess, dauert Jahre, Jahrzehnte. Das ist völlig okay, wenn wir immer wieder merken, oh, ich mich wieder angepasst. Krass. Aber es heißt, ich bin mir dessen bewusst und wähle bewusst gesunde Wege. Deswegen liebe ich ja auch den Ansatz der Salutogenese so sehr. Die Salutogenese fragt, was stärkt uns? Was macht uns gesund? Und Traumawissen ist aus meiner Sicht genau dafür gedacht. Aha, hier, so wirkt Trauma im Nervensystem. Wie gehen wir jetzt weiter? Was machen wir jetzt damit? Was mache ich jetzt damit, wenn ich erkannt habe, ich neige zu Fawn Response? Und die erste Lösung, die mir immer wieder kommt und die grundlegende Frage sollte aus meiner Sicht immer wieder sein, okay, hier ist das Trauma, hier ist ein Anteil in mir, der unterwirft sich. Wo ist in mir die Würde? Indem ich sie jeden Tag auch nur 1-2 Sekunden wach werden lasse, würde dieser resiliente Teil in uns, diese Unversehrtheit, ein Teil in uns, der, also ich habe noch keine einzige Frau getroffen, die sich nicht wieder an diesen gesunden Teil erinnern konnte. Es mag Traumafolgen geben, da ist das Gefühl für die eigene Würde, den eigenen Selbstwert sehr verschüttet. Aber unsere Intention, die wir auch begleiten, die wir uns selbst begleiten, sollte immer sein, wo in mir ahne ich das Gesunde? Das in mir, was würdestark, resilient pulsiert, wo ist das in mir? Und indem ich immer wieder zurückpendle aus der Traumawucht hinein ins Gesunde, tue ich nachhaltig viel mehr, als wenn ich dauerhaft ausschließlich über die Traumawucht rede. Das ist mir ein großes Anliegen, dass unser Miteinander, wenn wir Traumasensibilität und Traumabewusstsein jetzt immer mehr kultivieren, dass das nicht bedeutet, dass tiefe Verbindung ausschließlich über Trauma und Drama sprechen bedeutet. Tiefe Verbindung kann auch heißen, wir sitzen einfach ums Feuer und wir lauschen dem Wind und wir gehen in den See und wir wandern durch den Wald und genießen auch das in uns, was einfach resilient, froh geblieben ist. Wir genießen die Würde in uns und wir lassen sie groß werden. In dem Wissen, dass Würde immer größer werden kann, immer mehr Raum einnehmen kann in mir und sich dadurch die Anteile in mir, die zum People-Pleasing neigen, immer sicherer fühlen. Und dann muss ich vielleicht, und das ist ein schleichender Prozess, immer weniger mich unterwerfen, weil eine starke, resiliente Instanz die Würde in mir immer mehr Führung übernimmt. Und diesen Prozess, der sollte immer auf Würde und Resilienz ausgerichtet sein und nicht darauf, dass Trauma zu einem Gefängnis wird, weil wir uns nur noch über die Wunde definieren. Ich bin mir dessen bewusst, dass dieses Thema aufzumachen vielleicht die ein oder andere jetzt hier zum Umdenken anregt, dass das viele Fragen anregt. Ich möchte dazu sensibilisieren, dass wir Traumawissen nicht missbrauchen. Und vielleicht kannst du jetzt so ein bisschen nach der Podcast-Folge, vielleicht kommen dir auch so im Nachhinein noch so ein paar Situationen, wo du merkst, oh ja, da habe ich echt, da wusste ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Da wusste ich gar nicht, oh, jetzt ist sie beleidigt, oh, wie soll ich es jetzt richtig machen? Ich möchte uns daran erinnern, dass wir da so ein bisschen den Druck rausnehmen und diese Verkrampftheit so ablassen, weil Traumasensibilität heißt nicht, ich muss auf Eierschalen laufen und jetzt immer auf der Hut sein, und mir jedes Wort dreimal überlegen. Es ist in Ordnung, wenn wir ein bisschen Leichtigkeit und Lebendigkeit gerade in so schwere Themen wie Trauma wieder mit hineinfließen lassen. In diesem Sinne, vielleicht kannst du nach dieser Podcast-Folge noch ein oder zwei Minuten deine Würde ganz souverän spürbar machen. Es ist mir ein Riesenanliegen, dich immer wieder an deine Würde zu erinnern. Geh vielleicht nicht gleich zur nächsten Aktion und zum nächsten Podcast, sondern nimm dir mal ein, zwei Minuten und lass die Würde in dir groß werden.